52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind in der Folge 16 von 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Und das Spannende ist diese unglaubliche Vielfalt an Branchen. In der letzten Folge oder in einer Doppelfolge waren wir bei Viktoria Fahringer, der jüngsten Haubenköchin Österreichs. Und heute sind wir hier in Südtirol in einer Spenglerei. Und ja, eine der häufigsten Fragen zu Beginn oder wenn es um den Podcast geht, die mir gestellt wird, ist ja immer die, woher kennst du denn diese Unternehmer? Und 52 Unternehmer zu suchen und zu finden, ist nicht ganz so einfach. Und woher ich den Peter Drenkwalder kenne, werde ich gleich anhand der Flacker Schartenhütte, anhand dieses Beispiels erläutern. Aber zunächst einmal herzliches Willkommen und danke, dass wir uns hier sehen dürfen bei dir im Betrieb, lieber Peter Drenkwalder. Servus.
Ja, danke für die Möglichkeit, Rudi. War schon sehr spannend, wenn du mich angerufen hast. Ich habe am Anfang auch nicht verstanden, was du jetzt da brauchst. Aber du hast mir es da erklärt und dann mir entschlossen, da mitzumachen, weil wenn einer etwas mitnehmen kann, nicht, von den jungen Jungunternehmer, dann hat er schon gewonnen, dann macht er nicht dieselben Fehler wie ich.
Genau, und sehr oft habe ich auch die Antwort gehört, ja, dieses Buch von 52 Runs und die Inputs dazu von 52 Unternehmerinnen und Unternehmer hätte ich schon viel früher gebraucht, nämlich zum Start meiner unternehmerischen Karriere. So ist oft die Antwort von allen jenen, die davon erfahren. Und diese ja 25-jährige Erfahrung an Unternehmertum, davon gibst du heute auch einiges weiter und das wird sehr spannend. Wir teilen das in zwei Teile, nämlich der eine Teil ist sozusagen die Spenglerei, die einen ganz spannenden Schwerpunkt hat. Und der zweite Teil, der heißt dann ja tatsächlich feindliche Übernahme. Zunächst mal möchte ich aber beantworten, wie vorhin angekündigt, woher kennen wir uns? Es war vor 11 Jahren, im Jahr 2014, da musste die Südtiroler Flacker Schartenhütte auf 2500 Meter Seehöhe neu gedeckt werden. Die deutsche Zeitschrift Baumetall hat im Rahmen des Innovationspreises 2013 gemeinsam mit dem IIB, Interessensbund Baumetalle, vorbildliche Ausbildungsbetriebe gesucht und glücklicher Gewinner, nämlich der Lehrling Jakob von der Spenglerei Leib, durfte sich zusammen mit seinem Meister über eine abenteuerliche Reise und einen Einsatz in großer Höhe samt Helikopterflug in Südtirol freuen. Er war bei der Neuentdeckung der Flacker Schartenhütte in den Zahntaler Alpen dabei und zu dieser Zeit IIB-Präsident Peter Drenkwalder, du hast damals das auch mit ausgeschrieben und ja, mit deinem Betrieb die Hütte gedeckt und bei der Videoproduktion für die Prefa haben wir uns kennengelernt und seitdem sehe ich also, wie spannend diese Projekte sind von deinem Spenglerbetrieb, weil sie haben ja eine ganz eindeutige Positionierung, nämlich es passiert alles hoch oben auf den Berghütten der Südtiroler Alpen. Jetzt kommen wir aber trotzdem zurück an den Anfang, nämlich an den Anfang der Übernahme. Du hast vor 25 Jahren den Betrieb von deinem Vater übernommen. Der Betrieb ist 1974 gegründet worden, eine Spenglerei. Für alle, die es nicht wissen, es geht um Dächer und Fassaden.
Genau.
Und diese Übergabe an den damals sehr jungen Peter war gewünscht oder nicht gewünscht? Wie bist du damals umgegangen mit dem Thema, ich will Spengler werden?
Na, ich wollte niemals Spengler werden. Da, wo ich wirklich gut war, zu der damaligen Zeit, war das Klettern selbst, nicht das Alpine. Im Grunde wollte ich Bergführer werden, das wurde mir dann verwehrt, das ist mein Bruder geworden, weil der damalige Ausbilder hat zu mir gesagt, na, du bist kein Bergführer, weil du würdest die Leute in die Spalten schmeißen. Du bist nicht für das gemacht. In der Schule war ich jetzt kein Held, da bin ich rausgeflogen. Und damals war es in der Schule anders, haben die Lehrer gesagt, ja, aus denen, das ist ja wie schwierig mit denen, aus denen wird nichts, er sollte am besten ein Handwerk lernen. So damals wurdest du so abgestempelt. Na, dann habe ich das Spengler-Handwerk gelernt und im Betrieb gearbeitet. Und irgendwann, wenn du der Älteste bist von 3 Kindern, dann ist das ein ungeschriebenes Gesetz, nicht? Der Bub übernimmt die Firma.
Der Bub übernimmt die Firma, egal wo seine Hauptinteressen sind und egal was er eigentlich so wirklich machen möchte,
übernimmt die Grunde Firma. Im Grunde hat er nicht gewusst, was sie will. Nicht? Ja. Damals, du weißt ja nicht genau, was sie willst und der Flausen, den du im Kopf hast, nicht? Wo du denkst, von dem kannst du schlussendlich nicht leben. Nicht? Du musst ja etwas haben. Und ich war ja sehr jung, ich war 22, habe ich meine Frau kennengelernt, das ist ja gleich meine Tochter auf die Welt gekommen, dann musst du irgendwie das auch arrangieren. Nicht? Und wohl oder übel habe ich das noch gemacht und war da, handwerklich bin ich vielleicht nicht der Weltmeister, nicht? Aber ich kann ziemlich gut organisieren. Und die Arbeiten an die Hütten, wie du vorher gesagt hast, das war schon damals Inhalt im Familienbetrieb schon vor 50 Jahren, nicht? Durch die Bezüge, Bergrettung und da, wo wir halt leben, gibt es viele Hütten. Da ist das nahegelegen und das habe ich noch zu einem Schwerpunkt weiterentwickelt, nicht? Das hat mir auch gefallen.
Also das ist ja eigentlich total spannend, die Geschichte, dass jemand den Betrieb, den er nicht so unbedingt als ja, gesehen hat, als zu übernehmen, verbindet mit seiner Leidenschaft der Berge, der Kletterei, jetzt auch der Fliegerei, um zu sagen, okay, Dächer und Fassaden gibt's auch zu bearbeiten auf 3000 Meter Seehöhe. Und was brauche ich eigentlich dazu? Nämlich erstens die Leidenschaft zum Klettern und zur Höhe und zweitens ein Riesenorganisationstalent.
Ja, und die Lust da oben in der Wildnis auch manchmal zu verkümmern. Nicht? Aber es ist halt so, nicht? Das Leben besteht für mich, ich muss auf die Fahne gesetzt, ich werde in keine Fußstapfen steigen, nicht? Das tue ich sicher nicht. Ich ziehe meine eigene Spur, nicht? Das, was ich nicht in den Griff habe, ist die Dauer meines Aufenthaltes hier auf dem Planeten. Das war es hier nicht, Gott sei Dank. Nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, besser Abenteuer als keine. Und das hat noch eine riesen Wirkung gehabt auf den Betrieb selber mit den Mitarbeitern. Wir klagen niemals von Fachkräftemangel oder Nachwuchs, nicht, weil wir haben ja ziemlich interessante Sachen. Wir haben auch normale Dinge. Du kannst nicht ständig Berghütten machen, das geht dir auf den Geist. Nicht. Das, sagen wir, das packst psychisch und physisch nicht. Aber wir haben beständig und immer jedes Jahr was. Nicht? Und das Spannende ist noch, da brauchst du deine volle Aufmerksamkeit und auch deine Energie und du gehst jetzt mal aus deiner Komfortzone raus.
Nachdem wir ja jetzt nur mit Ton unterwegs sind und das bebildert nicht zeigen können, wie sowas funktioniert, machen wir es vielleicht anhand von einem Beispiel, wie denn die Arbeiten hoch oben auf einer Hütte funktionieren. Und was da spannend zu finden war auf deiner Website, war das Becherhaus auf 3195 Meter mit folgendem Text. 11 Monate und 13 Tage. 12 Männer und Frauen. 200 Tonnen Material. Temperaturen bis minus 30 Grad. Unfallfrei.
Das war das Ergebnis unserer Idee. Und das sind Punkte, die was, wenn wir das Becherhaus, die Aufgabenstellung bekommen, um das zu sanieren, das es ist schon mal an sich interessant, dass eine Schutzhütte an einem Gipfel gebaut wird. Nicht? Das ist die einzige Schutzhütte, was auf dem Gipfel steht. Das ist ja unlogisch, aber das waren damals die Pioniere. Und der Wunsch des Landes Südtirol wurde es zu sanieren. Es gibt ein Sanierungskonzept und wir haben gesagt, wir machen es im Winter. Nicht? So blöd muss schon mal sein. Aber das war noch nicht blöd, sondern das war eine ganz knallharte Strategie. Nicht? Ansonsten würdest du drei Jahre jeweils die Hütte umbauen. Und wir haben es halt noch in 11 Monaten geschafft. Und der Winter war nicht blöd, weil die Geschichte hat uns gezeigt, dass die alten Bauern des Becherhauses auch im Winter gearbeitet haben. Im Grunde haben wir uns das umgeschaut und gesagt, das versuchen wir jetzt. Und das war ein Riesenabenteuer.
Und das war zu Beginn gleich für jeden so klar, die Projektabwicklung im Winter? Oder hat es da einen Gegenwind gegeben und Leute, die gesagt haben, ihr fangt ja schon falsch an, das ist ja die falsche Jahreszeit?
Also diejenigen, die was ich geführt habe, die was mit mir da oben waren, die haben wir gesagt, cool, das ziehe ich mal durch. Also vom Piloten bis zum Lehrling. Die Außenstehenden haben gesagt, hast du einen totalen Knall, nicht? Aber das motiviert ihn. Weil wenn ich höre, das geht nicht, nicht? Dann probiere ich es halt. Und die Hummel weiß ja nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen kann. Das weiß ja, oder?
Das weiß ich, ja. Ja. Ich weiß das nicht, weil mathematisch könnte sie es nicht, aber sie probiert es halt und weiß, dass sie nicht rechnen kann.
Das haben sie ja. Da auch gesagt, das geht nie.
Es geht nie und es ist trotzdem gegangen und es ist gut gegangen, nämlich auch unfallfrei.
Ja, halt das Wichtigste gewesen.
Kannst uns du ein bisschen was zu der Logistik erzählen? Weil die Logistik betrifft in dem Fall Physis, Psyche, Ernährung, Verpflegung, Sicherheitskonzept, die Ware, die da rauf muss, Hubschrauber, Wind, Wetter. und vieles mehr.
Es ist sehr komplex. Du musst dir das vorstellen, wie wenn du mit einer Gruppe von Leuten machst eine Expedition auf einen Gipfel. Nicht? Und das ist genau dasselbe. Nicht? Du bist innerhalb von 8 Minuten, also wenn du das anfliegst von Sterzing von 1000 Metern auf die 3-2, bist du in 8 Minuten in einer anderen Höhe und in einer Lage, in der du nicht entfliehen kannst. Dann musst du denken, du hast ja kein Wasser. Nicht? Sondern Wasser, mit September bleibt das Wasser aus, dann bleibt dir der Schnee. Aber meistens schneit es ja nicht von September bis November. Dann musst du irgendwie organisieren, dass du Wasser gebunkert hast. Energie ist abhängig von einem Dieselaggregat. Die Temperaturen fallen sehr schnell ab. Du hast Lebensmittel und du hast Leute, die keine Angst haben dürfen. Ein bisschen Angst ist gut, nicht? Aber du weißt, du stichst in hohe See. Das ist wie auf ein Schiff. Nicht? Du fährst da raus auf die hohe See und dann bist halt du und dein Schiff. Nicht? Und deine Leute. Und dann bist du gut beraten, die richtigen Leute auszusuchen, weil ein fauler Äpfel macht eine ganze Äpfelkiste kaputt. Nicht?
Und das ist auch genau der Punkt des Abenteuers, warum du eigentlich nie ein Thema hast, im Team genügend Mitglieder zu haben, weil die das als große Herausforderung sehen, diese Jobs zu machen.
Menschen wollen sich ja prinzipiell immer messen, nicht? Heute ist es ganz viel in der Freizeit, was in die Bergläufe und Radrennen. Und sie wollen die Herausforderung, nicht? Und wir haben halt das Glück, dass wir in der Arbeit die Herausforderung haben, nicht? Und du die Abenteuer dort erleben kannst, nicht? Weil das Leben ist total zu schade, um nur zu arbeiten, nicht? Es soll schon spannend da sein, weil du schreibst ja deine eigene Lebensgeschichte. Jeder von uns, der was da Mittwoch hat, seine Lebensgeschichte geschrieben. Das ist ein prägendes Element in seinem Leben selbst, nicht? Und das gehört auch zu guter Führung. Und das für mich ist das essentiell. Und man sieht die Entwicklungsstufen der Menschen selber. Das Durchschnittsalter von meinem Team war da 28 Jahre. Ich war der alte Esel und mein Pilot Raxl, der ist 10 Jahre älter wie ich. Wir waren die 2 alten Esel bei dem Projekt. Nicht? Aber der braucht es halt auch.
Und die Mannschaft war dann wie oft oben und wie oft wieder runter? Also ist man da Montag rauf und Freitag runter oder wie ist das gegangen?
Sommer, Wochentage klammerst du aus, du hältst die an Mutter Natur, ans Wetter. Nicht? Aber wir haben die Dauer haben wir auf maximal durchgehend 10 Tage. Nicht? Weil das war die Maximumsumme, was wir uns aufgehalten haben, weil du kannst ja nicht anwaschen. Du musst dir vorstellen, es stinkt ja unwirtlich in die Zimmer. Nicht? Du riechst dich selber nicht, nicht? Das ist ein Vorteil. Und du musst auch runter, weil die Höhe setzt dir zu. Und dann haben wir gemacht zwischen 4 und 6 Tage und 2-3 Tage Pause, nochmal 10 Tage, 2-3 Tage Pause, nicht? Weil du musst die Spannung aufrechterhalten im Team, nicht? Wenn sie zu lange im Tal sind, nicht? Dann kommen sie vielleicht auf blöde Gedanken, so baue ich noch keine Lust mehr. Aber wenn die Spannung immer da ist bei dem Projekt, dann ist das eine logische Schlussfolge.
Und das hat das ganze Team über die ganze Zeit durchgehalten oder hat es auch jemanden gegeben, der gesagt hat,
das ganze Team hat durchgehalten, die wurden eigentlich über ihre menschlichen Fähigkeiten hinausgewachsen, weil oben ist es auch so, dass wenn du schlecht Wetterperioden hast, das ist noch nicht lustig, da scheißt du nach Hause nicht, da kriegst du Angst. Da hast du noch Wind und Schnee und kommst nicht weg und wenn da irgendwas passiert, nicht, dann weißt du ganz genau, da kommt dich kein Mensch holen. Nicht. Sondern du musst aufpassen. Es waren 2, die haben gesagt, nein, das ist mir zu ein heißes Eisen. Und wir haben Angst gehabt und haben sich nicht wohl gefühlt. Dann hast du auch mit der Höhenkrankheit musst aufpassen. Du bist auf einer gewissen Höhe, wo du das aushalten musst. Aber das Brutalste war, zu wissen, dass wenn du dir wehtust, wenn irgendwas passiert und du hast eine schlechte Wetterperiode, du hast Nebel, du kannst nicht fliegen, du kommst auch nicht weg wegen Lawinengefahr, dann musst du dich arrangieren. Nicht? Und das mussten die Leute wissen.
Waren die Bauabschnitte so geregelt, dass immer ein Teil dann bewohnbar war und der andere saniert wurde? Oder wie
habt ihr ja, so plus minus. Ja. Sag mal, da ist schon passiert, dass du mit deiner Hilti-Bohrmaschine im Bett geschlafen hast, weil es ist saufte die Batterie auch, weil die Durchschnittstemperatur in der Hütte war -7 Grad. Also da, aber du gewöhnst dich daran.
Okay. Nicht? Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es so fertig sieht, weil fertig schaut ja aus wie architektonisch total klasse.
Ist ja geil.
Ist ja super geworden, aber die Bauphase, die macht es ja aus. Ja. Also du hast sozusagen deine Leidenschaft der Kletterei und der Berge verbunden mit dem Unternehmen, das du übernommen hast und somit Berge und Spenglerei heißt Schwerpunkt das Decken von Berghütten.
Ja, es ist das, was ich am liebsten mache und das, was ich vielleicht auch am besten kann. Ich kann es nicht viel, aber das bringe ich zusammen.
Ja. Organisation hast du angesprochen.
Organisation, ja. Das ist die große Kunst. Jetzt zum Beispiel, du musst, wenn du so eine Hütte machst, was wie das Becherhaus zum Beispiel, musst du das nicht denken wie eine Baustelle, sondern wie eine Expedition. Du musst die Schlüsselstelle rausfinden. Das ist die schwierigste Stelle in der Kletterei zum Beispiel. Wenn du das schaffst, dann schaffst du die Tour. Und dann musst du das denken wie, du brauchst da Sherpas, nicht? Also eine Kerngruppe, die kümmert sich um die Rahmenbedingungen, Lebensmittel, Logistik, Transport, Erste Hilfe. Dass die Handwerker, die was da noch müssen, ihre Schindeln machen, das Dachdecken oder die Gipser oder die, alle anderen, die was handwerklich tätig sind, die müssen ruhig arbeiten können und nicht an die Rahmenbedingungen denken, weil die heißen eh zu komplex.
Das heißt, man könnte ja die Hütte oder die Arbeit auf der Hütte nur von den reinen Spenglerarbeiten her denken, aber in Wirklichkeit war es eine gesamte Logistikkette. Das heißt, deine Aufgabe war zu schauen, dass die daran arbeiten, gut versorgt sind, dass der Materialnachschub funktioniert und viele andere Dinge, damit sozusagen das Radl läuft.
Ja, wir machen das immer, auf die Hütten machen wir es allem als Ganzes, nicht? Weil es ist ja eine handwerkliche Tätigkeit, es ist ja nicht nur das Dach. Und du musst es auch als Ganzes betrachten und nicht aufteilen in Gewerke, weil es würde niemals funktionieren, so wie es in Dol gemacht wird zurzeit. Nicht? Das weiß nicht, der Herr Maler und der Herr Spengler und der Herr Zimmermann, die haben ja nicht einmal einen Namen. Nicht? Ich finde, das ist schon eine Farce an sich. Nicht? Das würde am Berg nie funktionieren. Und die, die es probiert haben, am Berg so zu arbeiten, die sind alle gescheitert.
Das heißt, dort gibt es nicht die Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken, sondern da macht einer alles durch in der Sanierung.
Nein, es muss klar sein, dass verschiedene Berufsgruppen da sind. Nicht? Aber die Berufsgruppen haben einen Namen. Ich mache ein Beispiel. Der Kurt ist der Elektriker, der Luis ist der Hydrauliker, der Peter ist der Spengler, nicht? Und der Tobias ist der Zimmermann. Aber es ist auch so, dass jeder den anderen hilft. Nicht? Stell dir vor, du gehst auf eine Expedition nicht? Und dein Seilgefährte sagt mal, der Rudi ist gekugelt, interessiert mich nicht, den lassen wir liegen. Nicht? Das ist genau dasselbe Prinzip. Nachbarschaftshilfe im Gebirge.
Das ist eigentlich eine schöne Metapher, wie das da oben funktioniert, auf so hoher Höhe. Schade, dass nur im Tal so oft nicht funktioniert, weil da gibt ja das eine Gewerk dem anderen Gewerk schuld, wenn was nicht passt.
Ja, das ist die Gesellschaft von heute. Aber deswegen können es ja durchwegs erfolglos sein. Nicht?
Also spannende Positionierung von deinem Betrieb. Was macht denn so ein Unternehmen, so ein Handwerksbetrieb heute noch aus? Wann funktioniert er besonders gut, glaubst du? Und warum funktioniert er sehr oft nicht mehr so besonders gut? Und da spreche ich vor allem auch Übergaben in die nächsten Generationen an, die sehr oft scheitern heutzutage.
Ja, Betriebsübergaben sind, denke ich, von Haus aus schwierig, weil viel zu viel Emotion drinnen ist im Betrieb, nicht? Ich denke an Unternehmen und mir geht es ja so, dass meine Tochter hat sich entschieden, die Betriebe oder den Betrieb nicht zu übernehmen und schlägt einen anderen Weg ein, der geht in die sozialen Berufe. Und ich habe zu ihr gesagt, Lea, das ist die beste Entscheidung, die du für mich getroffen hast, nicht für dich, sondern für mich, weil ich trage jetzt nicht die Bürde, das übergeben zu müssen, weil ich kann es frei gestalten. Und das Unternehmen, so wie ich es jetzt da habe, das hat einen Namen, einen Ruf und eine gewisse Kernkompetenz. Aber das bin nicht ich, sondern das sind meine Mitarbeiter, nicht? Und wie ich das jetzt in Zukunft gestalte, habe ich schon einen Plan, nicht? Weil Ziel ist, das Unternehmen muss überleben. Nicht ich, sondern das Unternehmen. Und bin da total emotionslos, nicht? Der Beste, der was die Fähigkeiten hat, und am besten ist, du bist nicht alleine, sondern ich habe schon einen Partner an meiner Seite, wie wir das in Zukunft gestalten, und das ist eigentlich schon erledigt.
Die Firma heißt ja Trenkwalder und Partner, das heißt genau. Auch für die Zukunft.
Ist schon ausgerichtet.
Passt der Name, ja. Und gibt es auch Partner, ja, die das weiter in die Zukunft bringen.
Und ein großes Manko, das sehe ich auch da in Südtirol, ist einfach der Generationenkonflikt bei Übergaben. Nicht? Da haben wir, der Alte will nicht das, was der Junge tut. Der Junge sagt, es ist alles das Letzte, was die Alten gemacht haben. Dass da Konflikte entstehen, ist klar. Nicht?
Die Viktoria Fahringer hat dazu gesagt, schraubt das Ego runter.
Das ist die Emotion.
Und lasst die Emotion weg und behandelt es total emotionslos.
Ja. Und auch erwartungslos, nicht? Du musst auch gelassen sein. Vieles entwickelt die Zeit. Weil je mehr du einen bindest, desto eher wird er flüchten. Nicht?
Und die nächste Generation hast du schon festgelegt, beziehungsweise die Übergabe. Das ist aber sehr früh, würde ich sagen. Ja.
Na, früh, also, ich bin ohne 50, Rudi. Rechne aus, nicht? Wenn du ein Unternehmen aufbaust, nicht, und du willst erfolgreich sein und zeitgleich Erfahrung sammeln, nicht, weil es sind zwei grundlegend unterschiedliche Sachen, brauchst du zwischen 5 und 6 Jahren. Also 51 plus 6 sind 57, nicht? Dann gehst du mal in der Bank mit 57 und sagst, ich brauche jetzt einen großen Kredit, weil wir wollen es weiterentwickeln. Dann sagst du, Herr Trenkwalder, wie alt sind wir rein? Nicht? Das ist ganz ein logischer Prozess. Nur, nie gelernt, als Mensch, ab 60 baust du radikal ab, nicht? Und bis an mich möchte ich nicht bleiben, weil ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten, die ganze Welt zu verstehen, digitale Welt, da kommt die KI, da kommen ganz viele Sachen. Es ist eine neue Generation, es ist eine andere Denkweise. Und deswegen habe ich jetzt schon angefangen, oder ich bin schon seit 2 Jahren dabei. Und ich bin mir sicher, dass 2, 7, ja, ohne 50 plus 4, mit 55 bin ich Ausschneider.
Das heißt, du gehst davon aus, dass diese Übergabe einige Jahre, 5, 6 Jahre begleitet wird, damit das Wissen weitergetragen wird, aber dann du nicht mit 60 oder 65 beginnst mit der Übergabe, sondern die ist im Laufen.
Die Übergabe ist jetzt schon seit 2 Jahren im Laufen. Oder sagen wir mal, die strategische Weiterentwicklung und Übergabe an diejenigen, die es noch weiterführen. Nicht? Und den Rest begleite ich nur, wie soll ich dir das erklären, als graue Eminenz?
Als Berater?
Ja, das ist nicht einmal so gewünscht, das Beraten. Das war's noch, hast du da den Tanz zu sagen, ja, das muss so. Du musst gleich schauen, dass es in die richtigen Kanäle geht und du weißt, dass jedes Unternehmen lebt von seinem Netzwerk. Nicht? Und im Laufe der Jahre haben ja gutes Netzwerk aufbauen können und das stelle ich halt noch zur Verfügung. Nicht? Und da muss man schauen, wo die Reise hingeht. Nicht? Also den Handwerkern geht die Arbeit so schnell nicht aus.
Die Bauten, die man sieht auf deiner Website und die Referenzen, das sind ja wirklich die großen, schönen Referenzprojekte und da zählt genau das Netzwerk. Wie baut man sich sowas auf? Wie kommt man an die Kontakte? Und wie schafft man es, da so drinnen zu sein, dass einem ja, dann auch öffentliche Einrichtungen so vertrauen, dass man solche Projekte umsetzen darf?
In erster Linie ist, das ist meine Erfahrung, nicht? Du musst eine gute Arbeit machen. Und du darfst niemals einen beim Arsch nehmen. Entschuldige den Ausdruck da im Podcast, aber du darfst niemals glauben, der andere versteht es nicht. Sei einfach korrekt und ehrlich. Nicht? Das ist erst. Das Zweite ist, wenn du ein Netzwerk aufbauen, da gibt es ja so Bücher, nicht? Bauen Sie Ihr Unternehmensnetzwerk auf. Das ist alles ein Blödsinn. Machiavelli hat damals gesagt, und das war der Berater von den Medici, Lorenz, hat gesagt, machen macht mächtig. Nicht? Und machen kannst du viel. Du kannst die Sozialbetätigung, du kannst in die Leute helfen, du kannst das und das dir. Nicht? Du kannst bei der Bergrettung sein, bei der Feuerwehr. Vereine sind Netzwerkbasisbilder, wo du selber tätig bist. Deine Tätigkeit in der Gesellschaft ist Netzwerkbilder. Nicht? Und Netzwerk darfst du niemals als Netzwerk betrachten für dein Unternehmertum. Weil hat keinen Sinn. Dort bekommen die Menschen ein schlechtes Gefühl.
Das heißt, das Netzwerk siehst du eigentlich als persönliches Netzwerk, das nicht unbedingt der Arbeit im Betrieb nur natürlich entspricht, sondern das im Verein, das bei der Feuerwehr, das bei der Bergrettung, das und.
Genau. Das ist normales, menschliches, gesellschaftliches Netzwerk. Ja, und nicht Facebook und so ein Klump, gell?
Es ist für dich vielleicht normal, aber für viele ist ja soziales Netzwerken, wobei der Begriff schon fraglich ist, ob das soziale Netzwerken online so besonders sozial ist.
Ja, keine Ahnung, du hast ja keine Ahnung, mit wem es zu dir hast, Rudi.
Aber dort hat man, ja, da ist sicher der persönliche Kontakt um ein Vielfaches wertvoller wie irgendein digitaler Kontakt, wo man gar nicht unbedingt immer sicher sein kann, ob es denn tatsächlich so gibt.
Du, ich denke, das eine bedarf das andere. Das ist ein Riesenmittel oder eine Möglichkeit, was du heute in der Welt hast. Nicht? Aber das schließt das Menschliche nicht aus.
Sagst du uns nochmal den Spruch? Macht mächtig.
Vom? Ja, das ist Machiavelli.
Ja, weil es ein guter Titel ist natürlich für die Folge. Machen macht mächtig.
Ist auch zweigeteilt die Meinung, gell?
Welche Referenz aus diesen vielen zu sehenden Bauten macht dich denn besonders stolz? Worauf blickst du denn zurück jetzt auf die letzten Jahre und sagst, oder letzten, ja, 25 Jahre, ganz schön lange Zeit. Und da ist viel Tolles geschaffen worden. Was war denn für dich ganz besonders?
War mitunter das Schwierigste und das, wo ich die Schnapsidee gehabt habe und dann weitergetragen meine Leute, war das Becherhaus. Nicht? Das war ein Kindheitswunsch von mir und den dann umsetzen können. Und das hat schon so viel Aufmerksamkeit von mir erfordert, dass das auch Kollateralschäden hinterlassen hat. Nicht? Weil du bist ja nur mehr auf das fixiert. Aber die Kollateralschäden sind auch wieder Stoff fürs Lernen. Nicht? Ansonsten muss ich sagen, das, was mir am meisten befriedigt, weil ich sage, das, da bin ich stolz drauf, ist, dass durch die Projekte sich meine Mitarbeiter, meine Menschen, meine Jungs da und Mädels entwickelt haben. Das ist das, was eigentlich mein Ziel war. Nicht? Sondern Menschen wachsen sehen und begleiten. Nicht? Das Projekt an sich, das steht ja noch 100 Jahre. Und das interessiert noch kein Mensch mehr. Nicht? Aber wenn meine Leute da außen gehen am Abend von der Bude oder auch ich, ohne dass ich es unschaffe, stehen sie da um 6 in der Früh und sagen, das müssen wir durchziehen. Dann sage ich, das ist cool. Weil sie sind ja eigentlich die Elemente im Unternehmen, wo sie das Kapital schaffen. Ich bin leider Dirigent.
Das heißt, du hast ein Team geschaffen oder das Team hat sich so geformt, dass es heute mit ja, großem Stolz und großem Eigenantrieb auch
ja.
zur Arbeit geht und stolz rausgeht und draußen erzählt.
Nein, sie reden so nicht einmal drüber. Die machen einfach nur. Sieht in allem das, was du vorlebst. Nicht? Wir machen ja kaum Werbung, eigentlich gar keine. Wir haben nicht einmal ein Bauschild, wo draufsteht, Rheinqualler macht hier die Baustelle. Das interessiert keinen. Wenn du gut bist, spricht es sich rum. Wenn du selten bist, erhöhst du deinen Wert. Das ist Marketing, das ist ja dein Geschäft. Nicht?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach.
Ja.
Machen macht mächtig. Was für eine tolle Headline. Die wichtigste Frage im 52 Runs Podcast ist immer die nach der größten Niederlage. In dem Fall ist das ein so spannender Bericht, dass wir eine eigene Folge über das Thema der Niederlage machen und wie du da herausgefunden hast, weil das ist so dermaßen spannend, dass wir die Erfahrungen daraus unbedingt an andere Unternehmerinnen und Unternehmer
weitergeben wollen. Ja, die waren aber nicht lustig.
Die waren nicht lustig,
ja.
Aber die ist umso spannender und dazu kommt es in der Folge 17. Fürs Erste sage ich mal herzlichen Dank fürs Dabeisein in dieser ersten Folge. Alles Gute für die Zukunft und schön, dass wir bei dir sein durften.
Ja, danke, Uli. Danke dir.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.